Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Das war in 2012 und dann hatte ich schon das Gefühl, dass es wirklich auf Ausbildung geht, auf besser werden und eine Familienverein. Und das sieht man hier auch im SGS Essen, dass alle Leute, die hier für SGS Essen arbeiten, die haben ein Herz für Frauenfußball und die haben wirklich noch ein Herz, um Leuten besser zu machen und eine Familie zu sein. Und so sieht man SGS Essen auch auf in Belgien.
Und das ist, was ich dann hier erlebt habe und auch mitbekommen habe, ist einfach Wahnsinn, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Akribie die Mädels dann auch hier arbeiten. Und deswegen macht man das hier. Also das ist nicht nur auf mich bezogen, das ist hier im ganzen Verein. Die geben uns so viel wieder in der täglichen Arbeit und da so viel Wertschätzung für das, was man ihnen gibt. Das muss ich jetzt dann halt mal leider sagen, das kannte ich so aus männlichen NLZs nicht.
Essen im Ohr. Sport.
Frohes Neues und herzlich willkommen zur ersten Folge Essen im Ohr im neuen Jahr. Schön, dass ihr auch 2026 wieder oder auch zum ersten Mal am Start seid. Hier bei unserem Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Ich bin Mario Alt und wie auch schon beim Relaunch im vergangenen Jahr startet die erste Folge im sportlichen Teil dieses Podcasts mit der SGS Essen nach der ehemaligen Torhüterin Sophia Winkler, diesmal sogar mit einem Doppelpack bei mir im Studio. Ich freue mich sehr auf die neue Trainerin der SGS Essen, Helene Jack, und Co-Trainer sowie sportlicher Leiter des Nachwuchsbereichs Jonas Kaltenmeier. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Frohes Neues.
Frohes Neues kann man noch sagen, oder?
Absolut.
Helene, an dich natürlich erstmal herzlich willkommen in Essen.
Danke.
Wie hast du dich eingelebt?
Ich bin schon eingelebt, weil ich war hier schon letzte Woche. Das war so die letzte Woche von Dezember bin ich angekommen mit meinem Freund, um mich ein bisschen zu zetteln. Ich weiß schon, wo der IKEA ist, wo die Supermärkte sind. Und jetzt kann es losgehen auf sportliche Sachen.
Das heißt, die Wohnung ist auch schon eingerichtet, wenn der IKEA geplündert wurde.
Genau, die Wohnung ist eingerichtet, weil ich fand es wichtig, wenn ich zu Hause komme, dass ich schon ein bisschen mich setteln kann.
Ja, sehr gut. Wir wollen natürlich so ein bisschen über die sportliche Situation der SGS Essen sprechen. Das bleibt nicht aus. Auch auf die Rückrunde schon mal so ein bisschen vorausblicken. Aber natürlich schauen wir auch auf den gesamten Verein SGS Essen, der sich ja seit über 20 Jahren in der Bundesliga hält. Ja, und so ein bisschen seinen ganz eigenen Weg geht. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Das ist auch ein Thema, Jonas, was dir ja schon sehr am Herzen liegt, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben über die letzten Jahre einfach für uns so eine Nische gefunden, die wir dann auch sehr authentisch bedienen wollen und sagen halt eben, wir wollen für einen echten Frauenfußball stehen und das bedeutet halt am Ende des Tages, dass wir ganzheitlich ausbilden und deswegen darauf ja angewiesen sind, aber das auch versuchen, immer wieder zu verbessern, eigene Spielerinnen für die Bundesliga, in dem Fall jetzt für Helene, eben entsprechend auszubilden.
Okay, vorher, bevor wir über diese ganzen und vielen Themen sprechen, wollen wir euch beide natürlich näher kennenlernen. Und das machen wir wie immer mit unserem akustischen Steckbrief, den ihr mit euren Worten ausfüllt. Ich würde sagen, ihr könnt einfach abwechselnd antworten, weil eure Stimmen kann man ja ganz gut auseinanderhalten.
Okay.
Wir starten mit dem vollständigen Namen.
Helene Maria Magdalena Jacques.
Okay.
Jonas Valentin Kaltenmeier.
Ah, das ist auch ein sehr schöner Zweitname dabei. Wann und wo geboren?
In Tielt in Belgien.
Und wann?
Wann? 20. April 1988.
Mhm. Geboren 13.05.93 in Pforzheim, leider nicht in Essen.
Das leider ist gut. Wo denn aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen in Belgien, in Lichterwalde, Torhout, wo ich jetzt auch wieder wohne.
Okay.
Ich bin Gott sei Dank mit 5 Jahren hier in Pott gekommen und bin seitdem hier Essener und fühle mich auch so.
Und in welchem Stadtteil bist du so groß geworden dann?
Die größte Zeit, mein Elternhaus ist in Rüttenscheid, ansonsten war ich auch noch in Holsterhausen im Südviertel und jetzt an der Grenze Kreisstehle.
Okay, sehr schön, also auch schon ein bisschen rumgekommen.
Ich habe ein bisschen was von der Stadt mitgenommen und das ist sehr schön.
So, die aktuelle Jobbezeichnung.
Ja, für mich ist ganz klar, glaube ich, ne? Coach SGS Essen, erste Mannschaft.
Ja, ist bei mir ein bisschen schwieriger. Ich bin zum einen sportlicher Leiter bei uns fürs LZ und bin Co-Trainer bei Helene.
LZ, Leistungszentrum, glaube ich, ne, für alle, die nicht so drin sind in den Fußballbegriffen. Habt ihr Haustiere?
Ja, ich habe einen Hund, einen Beagle, Basil.
Und der ist auch mit nach Essen gekommen?
Der ist mitgekommen die erste Woche, aber die beiden, Mario, mein Freund, und Basil sind jetzt wieder nach Belgien gefahren.
Okay.
Ich habe aktuell kein Haustier, aber ich hatte früher einen Hund.
Mhm. Was ist denn eure Lieblingsmusik?
Ich liebe jede Song, wo man singt.
Das okay.
Also sehr verschieden, sehr groß, mhm. Aber man muss singen.
Ja, da haben wir bei Radio Essen auf jeden Fall einiges, wo gesungen wird.
Okay. Ja, mein Musikspektrum ist sehr breit und natürlich sage ich das jetzt nicht hier, um mich einzuschleimen, aber meine Lieblingsmusik läuft auf Radio Essen.
Ach, das geht runter wie Öl. Das Lieblingsessen.
Oh, mein Lieblingsessen ist Risotto mit Scampi.
Lecker.
Ja.
Ich glaube, bei mir ist es vielfältig. Ich habe da verschiedene Pasta-Gerichte, auf die ich stehe. Am liebsten sind es aktuell Pastas mit Gambas.
Ach, bisschen ähnlich zumindest. Der Lieblingsort in Essen?
Ja, ich weiß noch nicht. Jetzt ist das ein Leistungszentrum, glaube ich, wo ich jede kennenlerne. Ansonsten muss ich nochmal Essen entdecken.
Ja, ich glaube, der Jonas kann ja vielleicht ein paar Empfehlungen aussprechen.
Ja, absolut. Also ich fangen wir mal an. Ich glaube, an Baldeneysee musst du mal runter. Da gibt's auch Möglichkeiten, wo du dann vielleicht mal was trinken kannst mit deinem Freund. Ich persönlich mag auch einfach die Ruhe am Steg da, am Heisinger Steg. Da ist ein bisschen ruhig, da sind nette Bänke. Da kann man ein bisschen dem Treiben dann zugucken und hat ein bisschen mehr Ruhe. Ansonsten gibt's natürlich viele tolle Plätze, unter anderem natürlich auch unser Stadion, wo ich mich dann immer am wohlsten fühle.
Das heißt, dein Lieblingsort war jetzt schon dabei, irgendwo in dieser Auflistung.
Absolut richtig.
Sehr gut. Das liebste Urlaubsziel?
Oh, das liebste Urlaubsziel ist eigentlich in Italien. Ich habe schon 2 Jahre auch dort gespielt, mhm. in Florenz oder Firenze, 1 Jahr gespielt. Und es ist schön, aber das andere, die Nähe Italien, ich glaube, ich liebe es.
Ich war noch nie in Italien. Ich höre das so oft. Ich glaube, ich muss dringend auch mal hin.
Ja, ich kann es dir nur empfehlen. Also in Italien ist tatsächlich auch mit Florenz und auch mit Siena oder allgemein in der Toskana. Das sind einfach tolle Städte, da fühle ich mich sehr wohl. Und ich habe aber auch 2 Lieblingsorte innerhalb von Deutschland und das auf jeden Fall Konstanz am Bodensee und aus irgendeinem Grund Hamburg. Irgendwas habe ich auch für den Norden übrig.
Ja, es gibt so Städte, die ziehen einen einfach auch irgendwie an. Ne? Nehmen wir. Was ist denn oder was würdet ihr sagen, ist eure größte Stärke?
Meine größte Stärke, das ist eigentlich, dass ich mit jedem mich wohlfühle, glaube ich. Aber meine größte Stärke ist, dass ich wirklich passioniert bin. Wenn ich passioniert bin, dann gebe ich auch 100%, gehe ich 100% rein. Und ja, ich glaube, das ist, wenn du das mit Herz machst, dann ist das deine Stärke.
Ja.
Ja, ich glaube auch, meine Stärke ist auch ähnlich dieses Passionierte. Ich nenne es dann immer wieder, ich renne dann auch gerne mal Mauern ein. und das, was mir dabei am meisten Spaß macht, aber bisher in meinem Leben, ist es dann tatsächlich, Fußballspielerinnen besser zu machen. Also das Individuum besser zu machen, das ist so, glaube ich, das, wo ich meine größte Freude dran habe.
Habt ihr denn auch ein Laster?
Ein Laster müsst ihr mal, das habe ich nicht verstanden.
Für manche ist es zum Beispiel Schokolade, dass man da schwach wird abends sich vor dem Fernseher setzt und einfach sehr viel Schokolade isst. Es muss jetzt gar nicht sowas.
Eis essen, glaube ich. Ja.
Viel Eis.
Ich bin bei den Sachen, ich glaube, ich könnte dann einfach beim Essen auch in so Füllerei verfallen. Also dann ist man jetzt gerade so nach der Weihnachtszeit, ist das auch das Erste, was einem so einfällt.
Ja, aber man fühlt sich dabei wohl, deswegen.
Nee. Ja,
Währenddessen nehmen wir das trotzdem positiv.
Ja, die Tage danach dann nicht mehr.
Nee, aber du bist ja Sportler, von daher geht's.
Ja.
Dann habe ich noch ein paar Entscheidungsfragen für euch zum Schluss. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufstehen.
Ja, merkt man, wir haben jetzt gleich Punkt 10, sind seit, ich glaube, 9.15 Uhr hier schon. Für mich ist das früh.
Ja, lange ausschlafen ist schon toll.
Sehr gut. Buch oder Podcast?
Buch.
Podcast.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Jetzt sagst du wahrscheinlich Kaffee.
Es ist schwierig, nie gegen einen guten Cappuccino oder einen Flat White, aber das finde ich die schwierigste Frage. Ich glaube trotzdem, ich bleibe beim Kaffee.
Mhm. Schneemann oder Schneeengel?
Schneeengel.
Schneeengel, da sind wir uns einig.
Na endlich. Laufeinheit oder Kraftraum?
Kraftraum.
Definitiv Kraftraum.
Stehplatz oder Loge?
Es könnte beide schön sein. Bei Stehplatz kannst du wirklich die Atmosphäre reinbekommen. Loge, Stehplatz.
In Essen immer Stehplatz.
Dortmund oder Schalke?
Für mich ein bisschen schwieriger.
Du musst Dortmund sagen.
Okay, Dortmund.
Einigen wir uns drauf. 4-3 oder 1-0?
4-3.
Gehe ich mit, 4-3.
Sehr schön. Können wir uns also auf Action einstellen vielleicht in Zukunft an der Hafenstraße. So, und den letzten Satz, den müsst ihr bitte einmal vollenden. Meinen perfekten freien Tag verbringe ich?
Verbringe ich in eigentlich ein kleines Gesellschaft.
Okay. Ja. Ja, gemeinsam mit Freunden, entweder gemeinsam am Tisch was essen oder im Restaurant.
Gut, dann sind wir durch mit dem Steckbrief, aber auch in diesem Jahr haben wir natürlich unser berühmt-berüchtigtes, wie auch immer, Fragenglas. Da sind noch so ein paar andere Fragen drin, weiß gar nicht, an die 50 oder so, vielleicht auch sogar 100, die von anderen Personen zusammengestellt wurden. Und da dürft ihr einmal wild eine rausziehen und dann bitte beantworten. Vielleicht, Helen, fängst du einmal an.
Okay.
Ja, da wird nochmal durchgemischt. Genau. Sehr gut.
Butter und Nutella oder nicht?
Also Butter unter Nutella?
Butter unter Nutella oder nicht? Nicht.
Okay, also.
Nutella.
Team nur Nutella.
Mit welchem Promi würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
Finde ich eine schwierige Frage. Mhm. Habe ich auch schon mal, als wir das so untereinander gemacht haben, bei so einem Team-Event, habe ich die auch schon gezogen und das ist mir schwer gefallen.
Ja, also ich, wenn wir jetzt bei Prominenten sowas sind wie Schauspielern, glaube ich, würde ich in so Richtung Christoph Waltz gehen, weil ich den total faszinierend finde. Ansonsten, wenn wir irgendwie im Fußball bleiben, ich glaube, es wäre schon mal irgendwie so spannend, in so einer Haut von so einem, ja, ich weiß nicht, Watzke oder Uli Hoeneß zu stehen, also die das Spiel schon ein bisschen länger durchgespielt haben, wie die jetzt darauf zurückschauen, was da die guten Entscheidungen, was die schlechten Entscheidungen waren.
Durchaus spannend, glaube ich, der Kopf von Uli Hoeneß. Sehr interessant, nicht nur rot manchmal, sondern auch interessant. Gut, dann sind wir damit durch. Dann würde ich sagen, starten wir so richtig rein in unseren Podcast und sprechen über die SGS Essen. Ich habe es eben schon mal gesagt, seit 2004 in der Frauenbundesliga. Du selbst kommst aus Belgien, Helen. Wie ist denn der Ruf der SGS Essen außerhalb Deutschlands? Wie hast du die SGS? Du hast zwar auch in Deutschland gespielt, aber wie nimmst du die SGS im Ausland wahr? In Belgien zum Beispiel.
Ja, wie gesagt, ich kenne schon Essen sehr lange, weil ich hatte auch mit Markus Högner gesprochen, um hier hinzukommen. Mhm. Wegen Familiensachen war es dann nicht geklappt.
Als Spielerin noch?
Ja, als Spielerin noch. Mhm. Und das war so immer so ein bisschen geblieben, weil ich fand es halt schade, dass ich hier nicht hingekommen bin, weil das war in 2012 und dann hatte ich schon das Gefühl, dass es wirklich auf Ausbildung geht, auf besser werden und eine Familienverein. Und das sieht man hier auch im SGS Essen, dass die alle Leute, die hier für SGS Essen arbeiten, die haben ein Herz für Frauenfußball und die haben wirklich noch ein Herz, um Leuten besser zu machen, um eine Familie zu sein. Und so sieht man SGS Essen auch auf in Belgien, das der gleiche.
Und jetzt ist die SGS Essen ja so ein bisschen alleine unter den Vereinen, die alle eine große Männerabteilung dran haben. Also Eintracht Frankfurt, FC Bayern, VfL Wolfsburg, alles halt auch sehr große Männermannschaften in der Männerbundesliga. Jonas, was macht die SGS besser als vielleicht andere, um sich da drin halten zu können?
Ich weiß gar nicht, ob wir was besser machen. Ich glaube, wir sind einfach oder fahren damit gut, dass wir wissen, was wir können. Und wir können halt ausbilden, dass wir vielleicht auch keine Luftschlösser bauen und dass unser Druck halt eher ist, wir müssen ausbilden, wir müssen die nächste Generation ranschieben, das ist unser Druck, während die, die hinter einem Männer oder die vor einem Männerverein dann hergetrieben werden, die müssen natürlich dann auch ihre Finanzen rechtfertigen, die dort in den Frauenfußball gesteckt werden. Und bei uns ist klar, bei uns wird natürlich jeder Euro, der erwirtschaftet wird, in den Frauenfußball und in die Ausbildung gesteckt. Und da haben wir dann, sag ich mal, in dem Fall weniger Druck, weil wir wissen, was wir machen und müssen es nicht rechtfertigen.
Andererseits ist es, glaube ich, positiv für den Frauenfußball. Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem ja schon namhaften Manager in der Männerbundesliga. Der war gar kein Fan vom Frauenfußball, der gesagt hat, das kostet doch nur Geld. und es ist nicht so richtig wirtschaftlich. Aber andererseits auch mittlerweile gut, dass so Vereine wie Wolfsburg, wie Frankfurt, wie Bayern, wie Leverkusen mittlerweile sehr, sehr viel investieren. Gut für den Frauenfußball, oder wie siehst du das?
Nein, absolut. Also ich glaube, dass der Frauenfußball dadurch auch eine Anerkennung bekommt, definitiv. Und aber ich sag jetzt mal, meine Aussage ging eher darauf, das Ganze abzugrenzen, weil ich glaube, wir reden dann einfach über die Drucksituation und dass der Sport Geld kostet, ja, aber inzwischen sieht man ja auch, der Frauenfußball kann Dinge erwirtschaften und man sieht auch die TV-Einschaltquoten, die sind ja auch, werden immer besser und sind auch im Vergleich zu den Männern, gerade bei der Nationalmannschaft, gar nicht mal so schlecht.
Kann jetzt eine schwierige, kann auch eine große Frage sein, aber was würdest du sagen, ist so die DNA der SGS Essen?
Ja, also wir sind tatsächlich einfach bei der ganzheitlichen Ausbildung echter Frauenfußball, weil wir halt einfach ein reiner Frauenverein sind. Und ich glaube, dabei würde ich es belassen, auf kurz und knapp.
Dann Talente haben wir schon angesprochen, Nachwuchs haben wir angesprochen. Die SGS gilt ja so ein bisschen als die Talentschmiede im Frauenfußball. Wie läuft denn die Zusammenarbeit ab? Du bist ja der perfekte Ansprechpartner zwischen Profis und Nachwuchs.
Ja, ich glaube, wir müssen erstmal dann unten anfangen. Also wir haben natürlich, wie alle Leistungszentren auch im Männerbereich, fangen wir natürlich an, von klein auf auszubilden, haben natürlich auch im Regional erstmal ein Scouting, was für einen Frauenfußball nicht einzigartig, aber halt auch nicht so häufig vorkommt. Wir haben mit einer tollen Internatsstruktur in Rüttenscheid, mit einem Verbundsystem, wo die Elsa Brandschirm Realschule und wo dann auch das Helmholtz-Gymnasium mit drin ist, haben wir halt einfach Bedingungen jetzt geschaffen, wo wir aktuell 9 Vollzeit-Internatsmädels drin haben und 6 im Teilzeit-Internat und können das auch noch ein Stück weit erweitern. Und ich glaube, da werden schon einfach die Grundlage geschaffen, dass wir wirklich sehr ehrgeizige Mädels haben, die klar im Kopf sind. Und da fängt es dann an, dass wir mit zusätzlichen Krafteinheiten, mit zusätzlichen Technikeinheiten dann eben reingehen, aber halt eben versuchen, möglichst individuell auf die Spielerinnen einzugehen, um sie in unsere Familie zu integrieren. Und dann fangen wir tatsächlich auch schon sehr, sehr früh an, das hat jetzt Helene auch schon in den ersten Wochen mitbekommen, Spielerinnen ihr vorzustellen und in der ersten Mannschaft zumindest mal im Training schnuppern zu lassen.
Und wie ist da der Eindruck bei den vielen Jungspielerinnen?
Ja, wie gesagt, ich bin schon noch nicht so lange angefangen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um alles anzusehen. Aber ich finde es ganz interessant. Ich liebe es auch, um die Trainingseinheiten von der Jugend einmal zu folgen oder ein Spiel anzugucken, weil ein Spiel sagt mehr, dann vielleicht eine Trainingseinheit. Aber ansonsten glaube ich wirklich in die Philosophie, um die Mädels in eine Trainingseinheit zu sehen, aber auch die Zeit zu geben an die jungen Mädels, weil das erste Niveau Bundesliga ist noch ein bisschen härter, im Kopf her, dann im Jugend. Also wir brauchen die Zeit zu geben und es ist schon ganz wichtig, dass die Mädels das auch wissen. Und das merkt man hier. Man weiß genau, was man kann und wie man das auch ausbilden soll.
Wie schwer ist es denn, den Sprung überhaupt zu schaffen in Profifußball? Also das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer nur Können, sondern es ist ja auch Glück dabei. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Situation muss passen, vielleicht muss auch mal sich ein etablierter Spieler, eine etablierte Spielerin mal verletzen oder sowas?
Also grundsätzlich ist, wenn man dann den Durchbruch schaffen will, sind das, glaube ich, schon auch Parameter, die auch im Frauenfußball gelten. Aber gerade bei uns reduzieren wir eigentlich den Parameter Glück schon runter, weil wenn man bei uns halt sehr, sehr viel arbeitet, immer wieder dran ist, hat man hier halt einfach die Möglichkeiten. Und ich glaube, mit der Quote an Durchlässigkeit, die wir nach oben geben, kann man auch schon sagen, man kann sich das bei uns erarbeiten. Man muss dann tatsächlich halt über Fleiß besser sein als die Talente, die drumherum sind. Ja.
Die Zahlen geben euch auch recht. Ich habe hier mal eine Zahl irgendwo bei euch, glaube ich, selbst recherchiert. Mit 41 Jugendspielerinnen, die es bis ins Bundesliga-Team geschafft haben, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Kann sein, dass es mittlerweile sogar schon mehr sind. Ist schon eine Wahnsinnszahl, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube,
oder geht da noch mehr?
Das ist schon mal ein schöner Punkt. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir auch noch einen Tacken mehr können. Wir sind jetzt aktuell, um das jetzt mal auf den gesamten Zeitraum in der Bundesliga reinzugehen, wir sind aktuell bei einem Schnitt von knapp über 3. Das ist natürlich das, was wir wollen und aber auch brauchen. Aber was natürlich auch klar ist, das muss vorbereitet sein, weil dieser Schritt ist aus inhaltlichen Gründen einfach schwer, weil dieser Sprung aus der Jugend in die Bundesliga, der wird gefühlt auch von Jahr zu Jahr schwerer, weil es einfach alles professioneller wird, es ist schneller, es ist athletischer und der Anspruch wird einfach an die Spielerin viel, viel größer und komplexer und deswegen müssen wir, was das angeht, noch mal ein bisschen was drauflegen, um diesen Schnitt zu halten, aber wir sind uns sicher, dass wir es schaffen.
Und als Trainer und Trainerin muss man das aber schon wollen. Also es gibt ja, glaube ich, auch Trainer, die lieber auf erfahrene Spieler setzen. Die werden natürlich fehl am Platz bei der SGS. Und man muss sich das schon, glaube ich, ein Herz dafür haben, dass man sagt, man ist mutig auch und gibt jungen Spielerinnen die Chance. Oder wie siehst du das?
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass, wie gesagt, das braucht ein bisschen Zeit. Aber wenn die jungen Mädels fertig sein und die sind klar, um in der Bundesliga zu spielen, weil, wie gesagt, Jonas hat es auch gesagt, die sind, Bundesliga ist auch athletisch, sind sehr viele Athleten drin, aber wenn die im Kopf her fertig sind, dann warum nicht? Das ist die Qualität, das zählt. Und ich habe auch ein Herz, um eigentlich auszubilden, aber nur ein Herz, nicht nur wegen der jungen Mädels, aber ein Herz, um auch wenn du 30 Jahre alt bist, um besser zu werden. Ich glaube wirklich dran, dass du auch an 30 Jahre alt oder wenn du 32 oder 34 alt bist, dass du noch besser werden kannst. Und das ist, was ich hier hoffentlich auch mal sehen soll.
Ja, Jonas, jetzt hast du eben schon die Schulen angesprochen, die das Helmholtz-Gymnasium in Rüttenscheid und die Elsa-Brandström-Realschule in Bergerhausen, die wurden jetzt auch als Elite-Schulen des Fußballs ausgezeichnet oder benannt, betitelt, was auch immer. Kannst du das mal ein bisschen greifbarer machen? Was ist eine Elite-Schule? Was bedeutet das?
Ja, also man muss einmal dazu sagen, sie waren schon vorher Elite-Schulen des Sports. Also bei uns ist da in Rüttenscheid und Bergerhausen sind enorm viele Leistungssportler, auch aus anderen Sportarten wie Schwimmen, Rudern etc. dabei. Und dann entsteht da halt einfach so eine kleine mini-olympische Atmosphäre. Also die Schülerinnen und Schüler, die sind da einfach total getimed und getaktet auf ihren Sport. Also die Schwimmer, die springen beispielsweise schon mal um 6 nochmal ins Wasser, direkt in Rüttenscheid und gehen dann eine Stunde später, machen sie sich fertig, um 7.45 Uhr ready zu sein für die Schule. Und genau, und das sind dann halt eben diese Punkte, das macht eine Elite-Schule aus, egal ob jetzt Schule oder des Fußballs. Es gibt zusätzliche Angebote, was eben für die Sportart hilfreich ist, an zusätzlichen Technikeinheiten bei uns, an zusätzlichen Athletikeinheiten, aber halt eben auch eine sehr, sehr enge Abstimmung mit den Schulen. Da gibt es Sportkoordinatoren, die tolle Arbeit leisten, die dann immer auch mal widerspiegeln, wenn es vielleicht mal Probleme gibt an den Verein. Und da sind wir in einem sehr, sehr engen Austausch, um dann am Ende des Tages auch wieder, das Wort individuell wird vielleicht dann ein bisschen häufiger heute fallen, um individuell auf die Mädels dann bei uns einzugehen, dass sie eine gute Schullaufbahn haben und trotzdem Richtung Bundesliga kommen.
Du bist Co-Trainer bei der Bundesliga-Mannschaft, hast dann wahrscheinlich trotzdem ein spezielles Auge nochmal oder arbeitest nochmal spezieller mit den Jugendspielern, die dann bei euch mittrainieren. Aber gehst du auch an die Schulen, guckst du dir das Training oder bist du bei den Trainingseinheiten der Jugendmannschaften und bei den Spielen, bist du dann auch dabei?
Ja, genau. Also ich habe, was das angeht, einen sehr vielseitigen und schönen Job. Also ich krieg dann mit, also beispielsweise das Helmholtz-Gymnasium war letztes Jahr bei Jugend trainiert für Olympia, sind wir bis ins Finale gekommen und haben dann da leider Gottes gegen die Schule aus Potsdam verloren, ganz knapp. Aber am Ende sieht man da dann in dem Austausch auch, wie viel dann Schulen arbeiten, weil dieser ganze Austausch, wenn dann vorbereitet wird, wenn die Mädels beim DFB unterwegs sind, dann muss natürlich Unterricht beziehungsweise Unterlagen vorbereitet werden, aber natürlich auch entsprechend die Laufbahn geplant werden auf schulischer Seite. Also ja, ich bin viel auch an den Schulen.
Jetzt haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es da Vollinternat, hast du es, glaube ich, genannt, also Mädels, die wahrscheinlich auch sehr früh und sehr jung hier nach Essen ziehen. Was sind die Probleme, die vielleicht mitbringen, Alltagsprobleme oder sowas, mit denen du auch vielleicht umgehen musst, von denen du zu hören bekommst und wo du versuchst zu helfen? Gibt's da was?
Ja, also klar, grundsätzlich das Logische, was sehr gut schon aufgefangen wird, ist dann die schulische Begleitung. Also wir bekommen da auch sofort Nachhilfe, wenn was ist. Ich werde dann in dem Fall eher informiert. dadurch, dass die Mädels natürlich auch in die Pubertät kommen, gibt's natürlich da auch spannende Themen, wo ich da mal angerufen werde, dass sich immer vielleicht jemand nicht ganz vorbildlich verhalten hat und ich dann auch da dann auftrete, dann eher als erzieherische Maßnahme. Und ja, wir versuchen natürlich auch Momente, wenn ja das Heimweh nicht entsteht, muss dann vielleicht auch mal ein Wochenende zu Hause bei Mama oder Papa dann sein. Und ja, das sind dann halt auch immer wieder so die Themen, über die man dann redet. Wir versuchen mehr proaktiv mit den Mädels zu reden, was sie dann stört. Aber das wären so Beispiele, die sie dann haben, ja.
Und du selbst, du hast doch, glaube ich, sogar U19-Bundesliga früher gespielt für den BVB, ne?
Ja, das ist richtig. Das ist noch ein kleiner Unterschied zwischen einem männlichen NLZ, zumindest wenn man sich die Stufe BVB anguckt, zu dem, was wir haben. Aber wir versuchen das auf unsere Art, da mehr und mehr ähnliche Bedingungen zu schaffen, wie das auch so ein Riesenkonstrukt wie der BVB hat.
Und warum hat es für dich nicht gereicht für einen Profifußball?
Ich glaube, ich muss am Ende sagen, ich war vielleicht in den entscheidenden Jahren nicht gut genug. Ich habe da vielleicht nicht den Vertrag gehabt, habe vielleicht auch einen Tacken zu früh gesagt, hey, okay, ich habe es nicht geschafft, weil für mich habe ich dann nach der A-Jugend gesagt, okay, ich bin im Amateurfußball zu Hause. Ja, ich weiß die Gründe nicht, ich müsste nochmal meine Trainer fragen, woran hat es gelegen, ne?
Hat er denn im Training schon mal sein können, so ein bisschen gezeigt? Hast du da schon was gesehen, den ein oder anderen Diagonalball?
Ja, doch, trotzdem habe ich schon was gesehen. Er kann Fußball spielen, das ist auch wichtig für mich, dass er vielleicht manchmal mitmacht im Training.
Oh weh. wie ist dann Essen Amateurfußball, hast du schon gesagt, da hast du dich auch bei ein, zwei Vereinen rumgetrieben, beim TuS Essen zum Beispiel, wo unser Radio Essen Frühmoderator Joshua Windelschmidt ja auch immer mal wieder aktiv ist, daher kennt ihr euch auch. Aber wie hat dich der Weg dann an diese Stelle bei der SGS Essen geführt und vor allem in den Nachwuchs, in den Frauenfußball überhaupt? War das schon immer der Plan dann sehr früh, nachdem du gemerkt hast, okay, bei mir reicht's vielleicht nicht mit der Profikarriere?
Nee, spannenderweise wollte ich eigentlich mit dem Fußball gar nichts mehr zu tun haben nach der A-Jugend und wollte mich auf andere Wege eigentlich mal selbst kennenlernen. Wurde dann aber in Schonnebeck, als ich in Schonnebeck gespielt habe, von einem Mannschaftskollegen überredet, mit ihm eine Mannschaft zu übernehmen. Und diese Mannschaft hat dann gegen eine Jugendmannschaft von unserem Abteilungsleiter Christian Kowalski gespielt. Und er hat mich dann angerufen. Und es war eher ein Höflichkeitsbesuch, weil ich mit dem Frauenfußball zu dem Zeitpunkt noch nicht viel anfangen konnte. Mhm. Aber habe dann nach einem zweistündigen Gespräch gemerkt, hey, der ist super. Und wir sind dann so verblieben, wir müssen das versuchen, ein Leistungszentrum für Mädchen zu schaffen.
Und jetzt bist du der dienstälteste Trainer im Jugendbereich bei der SGS Essen, hast die A-Lizenz, also eine Trainerlizenz quasi gemacht, die sehr hoch einzustufen ist, hast die U17 trainiert, die zweite Mannschaft trainiert, lese ich natürlich alles ab, muss ich dazu sagen, aber hast auch einen Bachelor gemacht in Politik, Wirtschaftswissenschaften, Master Sportmanagement, also die Liste ist lang, aber warum liegt dir das Thema Nachwuchs, Frauennachwuchs so am Herzen?
Also das wird jetzt allen Personen meines Geschlechts da draußen sehr wehtun, aber erstmal sind Frauen die besseren Menschen und haben einen deutlich besseren Umgang und sind im Schnitt auch einfach fleißiger. Und das ist, was ich dann hier erlebt habe und auch mitbekommen habe, ist einfach Wahnsinn, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Akribie die Mädels dann auch hier arbeiten. Und deswegen macht man das hier. Also das ist nicht nur auf mich bezogen, das ist hier im ganzen Verein. Die geben uns so viel wieder in der täglichen Arbeit und da so viel Wertschätzung für das, was man ihnen gibt. Das muss ich jetzt dann halt mal leider sagen, das kannte ich so aus männlichen NLZs nicht. Den Umgang, da ist man dann halt doch eher Produkt und hier steht bei uns wirklich der Mensch im Vordergrund.
Das ist wirklich schön zu hören, dass du das so sagst. Welche Karrieren hast du denn schon begleitet?
Ja, also ich glaube, die schönsten Karrieren, die wir jetzt bei der SGS haben, das waren meine Anfänge. Da haben dann den Übergang noch Menschen wie Petja Kaslak gemacht, wie Nicole Anjomi und Lea Schüller, die jetzt am bekanntesten sind. Für mich persönlich sind spannende Spielerinnen, die jetzt vielleicht auch noch in der Zukunft interessant wären für Deutschland, sowas wie Sophia Winkler natürlich, als prominentestes Beispiel, aber jetzt vielleicht mal ein paar Geheimtipps mit Katharina Pietsch, die unterwegs ist und für mich zu einer der besten Mittelfeldspielerinnen in ganz Deutschland gehört. Und leider Gottes fehlt uns sie sehr mit Beke Sterner, aber natürlich auch in den eigenen Reihen eine Spielerin. Und sie hat natürlich auch bei uns einfach einen besonderen Stellenwert, weil sie, ich sag jetzt mal, diese Generation 2003 eingeleitet hat, die sehr, sehr erfolgreich war und unter anderem vor 2 Jahren noch für Furore gesorgt hat als sehr, sehr junges Team in der Bundesliga.
Ja, Nicole Anjomi wird ja immer so ein bisschen als Paradebeispiel eingeführt, ist A-Nationalspielerin, spielt für Frankfurt, Lea Schüller mit 14 nach Essen gekommen, jetzt ganz frisch zu Manchester United gewechselt, auch 82 Nationalspiele gemacht. Auch Lena Oberdorf ist jetzt nicht klassisch aus der Jugend, aber auch sehr, sehr jung und eingekauft worden oder geholt worden, jetzt bei Bayern. Und jetzt vielleicht auch ganz aktuell Cassandra Pozzi wechselt leider zum FC Bayern, vielleicht gönnt man es ja auch, aber auch eine Jugendspielerin, ich glaube aus Velbert, SC Velbert, SGS Essen. Auch ein gutes Beispiel wahrscheinlich für den Weg, den man gehen kann hier im Ruhrgebiet oder drumherum bei der SGS Essen, oder?
Ja, absolut. Also normalerweise ist der Weg bei uns, dass man die Schule fertig macht, dass man vielleicht noch ein Grundstudium draufsetzt, um sich dann sowohl fürs Leben nach einer Fußballkarriere nochmal vorzubereiten. Aber gönnen tun wir es natürlich, Cassie. Also das muss man ganz klar sagen. Wenn du zu Bayern München gehen kannst, ist das ein Riesenschritt. Und vielleicht muss man den sogar machen, wenn Bayern ruft. Und das ist natürlich dann für uns auch wieder eine Adlung, wenn eine Spielerin, die Jahrgang 2008, und das muss man sich dann nochmal vergegenwärtigen, die so jung ist, dann schon für Bayern München interessant ist. Ne?
In der Rückrunde bleibt sie aber ja noch bei der SGS Essen. Ist das ein Thema, dass man dann sagt, wir bilden ja jetzt quasi ein halbes Jahr für den FC Bayern noch aus, oder ist das total egal, es geht auf Leistung und du setzt sie ganz normal ein?
Ja, ich glaube, SGS Essen ist für Leistung. Und ja. Wir bilden und wir machen weiter mit den Mädels, die die Leistung zeigen im Trainingseinheiten. Und das ist, was wir auch machen sollen, die Trainingseinheiten. Und wenn die Leistung machen in Trainingseinheiten, nochmal, habe ich schon 3-mal gesagt. dann ist es halt so. Und das ist, was wir auch sehen wollen.
Und Jonas, wie ist dein Kontakt noch zu Spielerinnen, die du begleitet hast? Siehst du sie regelmäßig oder schreibt man sich da mal ab und zu?
Ja, also es gibt dann auf jeden Fall nochmal den Austausch, irgendwie einen Glückwunsch hin und her oder auch mal, wenn man Spielerinnen, die dann beim anderen Verein sind, ist das ein sehr herzliches Wiedersehen, was man hat. Also wenn man auch sieht, wie fröhlich eine Sophia war, trotz Verletzung, als sie dann bei uns wieder ins Stadion reingekommen ist, dann glaube ich, haben wir nicht so viel falsch gemacht. Und wenn ich mir dann auch angucke, ist natürlich während der 90 Minuten immer sehr, sehr ärgerlich, wenn man dann gegen Katar spielen muss, aktuell in Leverkusen, dann nervt es einen. Aber dadurch, dass wir 1-0 gewonnen haben, muss ich schon sagen, war das für uns ein rundum perfekter Tag.
Und auch der erste Saisonsieg war das ja, glaube ich, noch. Ne?
Das war ein rundum perfekter Tag.
Lassen wir es dabei. Die SGS Essen ist dann jetzt seit kurzem auch so richtig offiziell DFB, Leistungs- und Talentförderzentrum, zusammen. Also es gab es lange halt nicht in dieser offiziellen Kategorie. Haben auch nicht viele Vereine, also Hoffenheim, Bayern, Frankfurt, Freiburg und Wolfsburg noch. Was bedeutet das für den Verein und was bedeutet das halt konkret inhaltlich auch?
Also erstmal ist es die Anerkennung für die Arbeit, die jetzt in dem Verein, glaube ich, schon seit 22 Jahren gemacht wird. Und jetzt rein an Strukturen bedeutet das, wir haben auch im Frauenfußball, was jetzt an vielen Standorten nicht der Fall ist, wir haben angestellte Trainer, wir haben einen Sportpsychologen, wir haben einen professionellen Ablauf, was Physiotherapie angeht, was Athletiktraining angeht und haben halt eben auch nochmal... deswegen gibt's auch meine Funktion. Wir haben halt hauptamtliche Tätigkeiten in Organisation und in sportlicher Leitung. Und ich glaube, das macht dann einfach, das ist diese Professionalisierung, die vorangetrieben wird. Und das hilft uns nochmal, das nächste Level anzustreben.
Ist das denn der Weg, wie sich die SGS Essen auch in Zukunft in der Bundesliga halten kann?
Ich sag ganz klar, wir werden uns so halten. Wir werden das weiterfahren. Und wir haben es bisher gezeigt, dass wir es können und ich glaube, das werden wir auch weiter können. Aber auch wir müssen uns natürlich weiterentwickeln. Das ist nicht, dass wir uns ausruhen können, aber deswegen sind solche Plaketten oder Zertifikate nur eine Motivation, um es noch besser zu machen danach.
Ja, man merkt es euch beiden an tatsächlich. Der Leistungsgedanke vor allem, dass euch das antreibt und das ist jetzt auch so ein bisschen der Übergang, weil für die Zukunft braucht es ja vor allem auch eine erfolgreiche Gegenwart. Die Hinrunde war nicht einfach. Vielleicht schon vorher mit dem Abgang von, du hast ihn eben schon erwähnt, Markus Högner ist ja so eine längere und erfolgreiche Ära tatsächlich bei der SGS Essen zu Ende gegangen. Der Saisonstart war schwer, erster Saisonsieg am 11. Spieltag, vorher muss man auch leider so sagen, fast alles oder vieles verloren, Trainerentlassung, so ist leider die Realität. Und jetzt aber mit dir, mit Helin Jack, die neue Cheftrainerin da, wie schwer ist die Aufgabe bei der SGS Essen?
Ich kann nicht sagen, dass es schwer eigentlich im Moment, weil ich habe schon viele Gespräche gehabt mit dem Trainerteam und ich glaube wirklich dran, dass das Trainerteam sehr viel Expertise hat und deswegen, dass wir die Expertise nützen können und dass wir nützen sollen. Und dann glaube ich wirklich dran, dass wir uns schaffen, den Klassenhalt schaffen. Und wie schwer, wie gesagt, im Moment ist es nicht schwer, weil jeder macht seine Sache und dann macht es einfach ein bisschen einfacher.
Vielleicht nochmal kurz an dich, Jonas. Warum habt ihr euch zum Saisonstart so schwer getan? Kann man das überhaupt so einfach erklären und in Worte fassen?
Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, das einfach zu beziffern. Ich glaube, dass wir auch eine gewisse DNA in Fußball verkörpern und dass es gegen uns immer sehr, sehr schwierig und eklig ist, normalerweise zu spielen. Und das haben wir einfach zu Saisonbeginn nicht hinbekommen. Ich glaube, wir haben zu einfach Gegentore bekommen und und ich glaube, das war dann auch nochmal das Thema. Ich glaube, da haben wir uns dann wieder ein bisschen zurückgefunden, haben auch nochmal als Team sind so ein bisschen enger zusammengerückt und sind jetzt sehr, sehr froh, dass wir eine neue Cheftrainerin haben, weil das muss man halt auch sagen, eine sehr lange Interimsphase schlaucht dann schon den ganzen Verein und deswegen ja freuen wir uns sehr, dass Helin mit sehr, sehr viel Struktur und mit sehr, sehr viel Plan reinkommt und wenn wir jetzt nach 2 Wochen schon darüber reden können, wir haben Jugendspieler integriert, wir haben einen großen Austausch, ich glaube, dann merkt man auch einfach, wie viel Leistungsgedanke und wie viel Tatendrang bei Helin drin steckt.
Du möchtest positiv und optimistisch nach vorne schauen, aber nimmt man so eine schwere Phase auch mit nach Hause?
Komplett. Also das ist, das können wir jetzt nicht sagen, anders sagen. Also es ist gerade bei uns natürlich für mich, mein ganzes Umfeld kommt hier aus Essen. Es werden dir Fragen gestellt im Privaten, woran liegt's? Und man hat nicht immer sofort eine Pauschalantwort dafür und man möchte einfach, dass der eigene Verein und die Stadt halt möglichst gut dasteht und ja, in dem Fall, Essen gehört in die Bundesliga und wenn man dann halt auf dem letzten Tabellenplatz oder unterm Strich steht, dann ist das grundsätzlich ein Gefühl, das braucht man nicht.
Dann sprechen wir über Jessica Wissmann, die in dieser langen Interimsphase die Mannschaft ja wieder stabilisiert hat, aus den Abstiegsplätzen rausgeführt hat, auch weiter in deinem Trainerteam ist. Wie wichtig ist sie jetzt für dich?
Ja, die ist ganz wichtig für uns. Ich glaube nicht nur für mich, aber für die ganzen Trainerteam, für die ganze Mannschaft. Was sie geleistet hat, zusammen mit den anderen Trainern, das ist ganz gut. Die hat wieder ein Team auf den Platz gestellt. Die Mannschaft ist nicht tot. Dort ist wieder Leben reingekommen. Und für mich ist auch ganz wichtig, das war ganz wichtig in die ersten Gespräche, wie sie Zusammenhalt ist eigentlich war. Wie sie das Fußball sieht, was ist ihre Meinung, die Mannschaft, den Verein, wie sieht sie auch Fußball, weil wenn du als Coach neu irgendwo reinkommst, dann ist es auch ganz wichtig, dass die Vision schon ein bisschen passt und ich glaube wirklich, dass das Gefühl nicht nur mit Jessica, sondern auch mit Jonas und die anderen die gleiche Weg ausgehen sollen und das war für mich ganz wichtig und wie gesagt, die war schon sehr wichtig, die hat es auch alles geschafft mit noch einer Arbeit daneben, aber also war auch ganz wichtig, dass die Batterien wieder hochgeladen waren von alle.
Hast du selbst noch eine Co-Trainerin oder einen Co-Trainer mit dabei oder bleibt es bei dem bestehenden Trainerteam?
Es bleibt bei dem Trainerteam.
Ist auch nicht ganz normal, oder macht nicht jeder so, ne? Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber für dich gar kein Problem?
Ja, für mich eigentlich gar kein Problem, weil ich hatte, wie gesagt, war für mich wirklich, dass wir die Onboarding-Gespräche hatten, vor dass ich einen Vertrag unterzeichnet hat oder unterstrichen hat. Und dort war mein Gefühl schon positiv. Und wegen die Onboarding-Gespräche mit jeder glaube ich schon, dass wir das so schaffen.
Wie kam denn dieser erste Kontakt zur SGS Essen überhaupt zustande, jetzt als Trainerin? Du hast ja eben schon mal erzählt, als Spielerin hätte es schon mal fast geklappt, aber dann jetzt ein paar Jahre später, wie kam es dazu?
Weil, ich hatte eigentlich nur ein E-Mail geschickt, wegen mit meinen Daten und dann sind wir eigentlich in Kontakt gekommen und von Anfang an mit Florian hatte ich ein gutes Gefühl und dann ist es so weitergegangen.
Warum wolltest du denn nach Essen zur SGS Essen? Oder nach Deutschland? Ist es auch das spielt ja auch eine Rolle, nochmal deine Heimat zu verlassen.
Ja, genau. Aber ich habe mich immer wohlgefühlt in der Bundesliga, weil es so auch ein bisschen das Malochen und wirklich reingehen, in die Duelle gehen. Und wie gesagt, die SGS Essen ist immer im Herz geblieben. Ich habe hier nicht gespielt, aber das ist so immer eine Mannschaft, die in der Bundesliga gehört, die Frauenfußball im Herz hat. Und auch die Vision, Ausbildung und deswegen habe ich mir Essen geschrieben.
Maloren ist ja auch ein klassisches Ruhrpott-Wort, oder gab es das bei dir in Herford oder Potsdam, wo du auch gespielt hast, gab es das da auch schon?
Habe das Wort hier schon kennengelernt.
Sehr gut. Du bist ja auch ein echtes Sprachtalent, habe ich mir sagen lassen. Welche Sprachen sprichst du denn alles?
Also Flämisch, Deutsch, Französisch, Englisch und ein bisschen Italienisch.
Du, Jonas? Ich komme auf Deutsch und Englisch und da
hört's auf. Ja, danke.
Sehr gut. Was war denn das erste deutsche Wort, was du gelernt hast? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, klar. Scheiße.
Natürlich, was auch sonst. Scheiße und Schnitzel hört man ja so häufig, ne? Dann gerade so bei Südamerikanern oder so. Wann war dir denn klar, dass du Trainerin werden willst? Also nach einer langen Spielerkarriere gibt's ja so und so. Manche merken das schon sehr, sehr früh. Vielleicht auch, ich glaube, du warst Defensivspielerin. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen taktischer geprägt manchmal, dann möchte man vielleicht eher, oder weiß man früher, dass man den Schritt zur Trainerin machen möchte?
Habe ich eigentlich noch nicht so gedacht, weil ich möchte eigentlich im Anfang an vielleicht auch aufhören, weil Fußball ist nicht immer so angenehm am Ende der Karriere, die Knochen tun weh und vielleicht möchtest du einen anderen Weg einschlagen. Und aber der Bonds-Coach Yves Serneels hat mich angerufen, er hat gesagt, ja, du kannst nicht aufhören, komm zu uns und oder zu der Föderation, komm arbeiten mit den jungen Mädels. Und dann so bin ich eigentlich weitergegangen in das Trainerteam. Und dort habe ich auch gedacht, okay, ich versuche es mal als Cheftrainerin. Und das hat mir eigentlich gefallen.
Siehst du es als Vorteil an, dass du eine Karriere als Spielerin hattest?
Ja, doch, trotzdem. Weil in die Kabine, du musst ein bisschen wissen, wie es lebt in die Kabine, wie es abgeht. Und wenn die auch redest mit den Mädels, dann ist es ein bisschen einfach, um zu verstehen, warum die Fragen stellen, warum wir was machen. Das ist schon ganz wichtig, dass ihr das ein bisschen eine Antwort habt.
Das hast du eben schon erzählt, du bist schon ein bisschen länger hier in Essen, um richtig anzukommen, dich einzuleben. Es gab auch schon die ersten Trainingseinheiten, das erste Kennenlernen mit der Mannschaft. Wie ist denn der erste Eindruck von, klar, ihr müsst euch noch weiter kennenlernen, aber du musst auch die Stadt noch weiter kennenlernen. Wie ist der erste Eindruck von beidem, sowohl von der Stadt, von Essen, als auch von deiner neuen Mannschaft?
Ja, ich glaube eigentlich ganz gut. Wie gesagt, sind schon ganz viele Leute hier. Belgien ist ein bisschen kleiner. und ich glaube auch wirklich, wie gesagt, mein erster Eindruck ist, wie ich auch gedacht hatte, die Mannschaft ist im Leben und die sind sehr, sehr eng zusammen, die arbeiten zusammen und was noch wichtig ist, das Potenzial ist dort und es ist noch sehr viel Luft nach oben und die Luft nach oben, die müssen wir machen.
Wie schwer ist denn die Umstellung? Du hast sie als Spielerin mitgemacht, die Umstellung aus deiner Heimat ins Ausland zu gehen. Wie schwer ist die Umstellung jetzt als Trainerin wieder von Belgien nach Deutschland?
Ich finde es jetzt ein bisschen einfacher, einfach ein großes Wort, aber ich habe meinen Freund und er hat wirklich so viel Support für mich, dass er zuerst die erste Woche mitgekommen ist. Er sollte auch viel in die Wochenendes nach hier fahren. Das war als Spielerin nicht, weil da war nur um die, ich glaube, 6 Wochen oder 8 Wochen, dass ich jemand gesehen hatte. Also das wird für mich ein bisschen einfacher. Es ist immer schön, nach Hause zu kommen oder jemand anzurufen, die wirklich die Welt auch versteht, weil er hat auch im Fußball gearbeitet. Und deswegen ist es ein bisschen einfacher jetzt.
Wie schafft man das oder wie gelingt das als Trainerin, wenn man mitten in der Saison neu zu einer Mannschaft kommt, sich gut kennenzulernen und herauszufinden, welche Schritte man als nächstes gehen muss und wie man die Mannschaft eben weiterentwickeln muss. Wie schafft man das? Möglichst schnell ja wahrscheinlich auch.
Ja,
ne?
Genau. Aber wie gesagt, die Onboardingsgespräche mit das ganze Trainerteam war ganz wichtig. Nicht nur mit Trainerteam, aber auch mit Florian war ganz wichtig, wo den Verein, was ist der DNA, was ist die Kultur, was brauchen wir? Jetzt habe ich auch die Gespräche gehabt schon mit Jackie Meissner und Lena Östermeier, weil die Kapitäne sind und es ist auch schon gut zu wissen, was lebt in der Mannschaft. Und für mich ist das wichtig. Die Gespräche gehen auch jetzt weiter. Und es ist für mich wichtig, das habe ich auch gelernt, dass die Expertise in der Verein benutzt wird. Und wenn wir die Gespräche haben, dann müssen wir auch sagen, okay, so geht's und so gehen wir weiter. Und ich glaube, dann sind wir auf dem guten Weg.
Wie formst du als Trainerin ein Team, also eine Einheit? Gibt es da bestimmte Kniffe, die man anwendet? Geht das nur auf dem Platz beim Trainieren, beim Fußballspielen oder auch abseits, ob ihr da, dass ihr da mal, weiß ich nicht, die Weihnachtsfeier nachholt, um euch kennenzulernen oder sowas?
Ja, das ist ja ganz wichtig, auch neben dem Platz. Wir machen vielleicht auch so eine Aktivität neben dem Platz, um einander kennenzulernen, weil es ist nicht nur auf dem Platz, es ist neben dem Platz. Wir haben 2 Stunden auf dem Platz und die anderen 22 Stunden sind auch wichtig im Tag, nicht nur individual, aber auch als Team. Und ich glaube auch die Interaktion untereinander, auch in die Besprechungen, das müssen wir reinbekriegen.
Würdest du dich denn eher als Kumpeltyp, als Freundin der Spielerinnen bezeichnen oder bist du eher ein bisschen strenger und dann autoritär vor so einer Mannschaft?
Autorität soll ich nicht sagen, Kumpel soll ich auch nicht sagen. Ich glaube, sowas ein bisschen zwischen. Mhm. Ich halte auch immer so ein bisschen Abstand, weil das finde ich auch wichtig. Ich muss nicht den Kumpel von ihnen sein. Ich möchte gerne die Bässe machen und das ist nicht wie Kumpel. Im Training, dort ist mein Platz. Mein Platz ist auf der Platz und dort möchte ich gerne schon was Disziplin sehen und dass wir dort die Intensität reinkriegen.
Sind das die Werte, die dir wichtig sind, Disziplin? Oder auf welche Werte setzt du noch?
Ja, ist eigentlich das Pakt war für mich interessant, habe ich schon herausgesprochen, ist Proaktivität von den Mädels. Sie müssen die Verantwortung nehmen, um auch zu uns zu kommen. Die müssen die Attitüde, die Einstellung haben auf dem Platz. Das meint, dass wir wirklich auch immer reingehen in die Duelle, auch das Kontakt und der immer zusammen, alle immer gemeinsam machen. Und das ist wichtiger dann die Taktik im Moment. Im Moment ist es wichtig, dass wir die gute Einstellung haben als Mannschaft.
Da wirst du die Mannschaft in den nächsten Wochen näher kennenlernen, aber auch die Fans werden dich näher kennenlernen. Worauf können die sich denn einstellen dann im Stadion an der Hafenstraße, wenn man dich an der Seitenlinie sieht, dass du dann doch noch so ein bisschen die Spielerin in dir hast und sehr aktiv bist und gefühlt mit auf dem Platz stehst? Oder hältst du dich da eher ein bisschen, bist du eher ruhig an der Seitenlinie?
Das ist abhängig von dem Spiel, aber ich bin im Training sehr nah dran. Die Energie ist auch ganz wichtig. Man spüren, okay, vielleicht muss ich ein bisschen Abstand nehmen oder vielleicht muss ich jetzt reingehen. Aber ich bin jemand, der wirklich auch nah dran ist.
Wie ist das denn bei dir, Jonas? Gerade als Co-Trainer muss man sich ja auch noch mal so ein kleines bisschen im Hintergrund halten und zurücknehmen. Fällt dir das auch manchmal schwer?
Ja. Definitiv, man möchte den Mädels ja am Ende des Tages einfach mal helfen und ich glaube aber in der Co-Trainerrolle, in der man ist, man kriegt dann seine Aufgabe zugewiesen und wenn es mal ein Spiel ist und wir hatten das beispielsweise jetzt auch gegen Bremen in der Hinrunde, da hat Jessica ganz klar gesagt, wir brauchen jetzt voll Feuer von hinten drin, wir lagen da dann halt irgendwann 2-0 zur Halbzeit hinten und haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie da rein und den Mädels Impulse von draußen geben, das war dann auch schon von eine sehr, sehr wilde zweite Halbzeit, weil wir einfach nur noch versucht haben zu pushen, das Leben reinzubringen, das ist dann glaube ich das, was Helene meinte mit, es kommt auf das Spiel an und es gab andere Spiele, also wir hatten tatsächlich das Spiel gegen Leverkusen, da konnten wir sehr, sehr analytisch in das Spiel rein gehen und konnten dann am Ende des Tages mit einer sehr klaren Marschroute, aber mit sehr ruhigem Coaching von außen dann am Ende des Tages den ersten Saisonsieg holen.
War das dann so ein Moment, der was verändert hat nach dem Spiel, vielleicht der Kreis in Leverkusen, wo ihr gemerkt habt, okay, das war jetzt endlich der erlösende erste Sieg und jetzt hat man dann auch irgendwas gemerkt, dass das was gemacht hat mit der Mannschaft?
Ja, ich glaube, es erlösend stimmt schon auch, aber man hatte so gemerkt, man hatte Bock, man hatte eher Hunger. Also da ist dann was ausgelöst worden. Wir hatten vorher schon knappe Ergebnisse. Leipzig war komplett unnötig, Hoffenheim war unnötig. Also die Mädels wollten sofort, haben aber irgendwie nicht die Belohnung bekommen und dann gab es das erste Mal die Belohnung und dann wollten wir einfach, wir wollten mehr und die Mädels wollen immer noch mehr.
Wie wichtig ist die erste Ansprache vor der Mannschaft? Ist sie total wichtig, dass das Vorstellen das erste Mal Eindruck machen? Oder würdest du es gar nicht, du kennst ja jetzt beide Perspektiven als Spielerin und als Trainerin, würdest du sagen, das ist total egal, es kommt drauf an, wie man dann auf dem Platz und wie man die nächsten Tage und Wochen arbeitet?
Es ist immer wichtig, den ersten Eindruck zu geben. Ich glaube, du hast nur eine Option, um einen ersten Eindruck zu geben. Also das ist für mich auch ganz wichtig. Was du sagst, die Wörter, die Aktivität, was du machst, alles ist wichtig im Moment. Jedes wird auch größer gemacht und deswegen, der erste Eindruck ist auch schon ganz wichtig.
Jetzt habt ihr noch ein bisschen Zeit zum Trainieren, habt auch noch, ich glaube, 2 Vorbereitungsspiele, bevor es dann weitergeht. Aber Was setzt ihr euch für Ziele für die Rückrunde? Es muss ja nicht mal Punkte sein oder Ergebnisse sein. Es können ja auch Etappen sein bis zu einer gewissen Phase, bis zur nächsten Länderspielpause oder so. Wie geht ihr die nächste Phase an? Setzt ihr euch da irgendwelche bestimmten Ziele oder?
Ja, genau, das sollen wir auch machen, weil wir haben jetzt 5 Spiele für das erste Break, glaube ich. Mhm. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir erst die Einstellung haben und nicht nur von 1, 2, 3 Leuten, von den ganzen Verein, von Trainer und Mannschaft auf dem Platz. Und wenn wir die richtige Einstellung haben in das Spiel, dann glaube ich, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Und mit der richtigen Einstellung meine ich nicht nur auf dem Platz stehen, da meine ich auch offensiv, was erwarten wir dort, ne? Und auch defensiv, was erwarten wir. Und wenn wir das schon machen können oder versuchen zu machen, dann glaube ich, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Weil wenn du nur redest über Punkte oder Resultaten, dann ist es halt schwer. Für mich ist es wirklich die Leistung, was man sieht im Training auch. Im Trainingbereich gehen wir auch nach oben. Das müssen wir zuerst gut schaffen.
Habt ihr auch Rituale vor Spielen, die euch irgendwo helfen, Kraft geben, Mut geben?
Ja, also es gibt natürlich sowohl einen Kreis nochmal in der Kabine mit gewissen Ansprachen, die dann drin sind, die dann zusammenkommen. Die Mädels haben eine eigene Playliste, sowohl vor dem... Also wir als Trainer hören dann anhand der Lieder, wie weit sie dann sind.
Radio Essen wird es nicht sein, wenn du gerade eben von deiner Lieblingsmusik sprichst, ne?
Leider Gottes nicht. sie haben da ihre klaren Songs, womit sie dann rausgehen und das ist dann natürlich alles ritualisiert. Aber Helene hat auch schon gesagt, es wird dann nochmal ein Zusammenkommen geben, wo die Mädels jetzt dran sind, nochmal ein neues Ritual zu schaffen, das dann halt wahrscheinlich ab der Rückrunde nochmal zusätzlich in unseren Ablauf integriert wird.
Und ihr persönlich? Also ich erinnere mich jetzt gerade an Rot-Weiß Essen. Uwe Koschinat ist ja auch noch nicht so lange da, hat relativ in seiner Anfangszeit eine Möwe geschenkt bekommen, die bei dem ersten Sieg unter ihm dabei war und die ja jetzt immer mit dabei hat. Habt ihr da irgendwas, was ihr immer macht, was ihr immer dabei habt, einen kleinen Glücksbringer oder sowas?
Im Moment eigentlich nicht. Nee.
Fußballer sind ja auch immer so, irgendwie erst den rechten Schuh zuerst anziehen oder so. Da gibt es ja viele, die da wirklich ihren festen Ablauf haben und wenn man es mal falsch macht, dann weiß man schon, das Spiel gibt nichts.
Ja, also ich habe jetzt auf der Trainerposition habe ich tatsächlich so meine kleinen Sachen. Ich brauche mein Tablet, mein Notizbuch und meine Stoppuhr. Die nehme ich in einer gewissen Reihenfolge erstmal aus meiner Tasche raus und habe dann meine Stoppuhr, die einfach komplett begleitet das Aufwärmen während des Spiels. Weil ich muss dann schon wissen am Ende des Tages, ob die Nachspielzeit jetzt da verkürzen oder nicht, ne, um mich dann nochmal innerlich aufzuregen. Und brauche am Ende des Tages meinen Zettel, um vielleicht mal einen Zettel nach vorne an die Cheftrainerin zu geben, was gerade die Idee ist, dass sie sich, wenn sie voll im Spiel ist, drauf einstellen kann. Und auf meinem Tablet, da analysiere ich dann natürlich, was beim Gegner passiert.
Okay, dann sind wir schon... Ich schaue auch auf die Uhr. Am Ende unseres Podcasts. Ich habe vergessen, euch zu informieren, dass ihr gleich noch das letzte Wort habt. Das überlassen wir immer unseren Gästen. Könnt ihr euch vielleicht ja mit Zeichensprache gleich mal verständigen, ob ihr das zusammen macht oder jeder einzeln, weil vorher habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich loswerde. Erstmal vielen Dank überhaupt, dass ihr hier wart und dass wir einen Einblick bekommen haben. Erstmal von dir als neuer Cheftrainerin und überhaupt, wie die SGS Essen es schafft, sich zu behaupten in der Frauenbundesliga und das auch hoffentlich noch viele, viele Jahre weiter schafft und da im Nachwuchs arbeitet. Vielleicht stelle ich doch nochmal eine Frage rein, wenn jetzt hier junge Mädels zuhören und sagen, ich habe richtig Bock, auch für die SGS Essen irgendwann mal zu spielen oder überhaupt Fußball zu spielen. Was gibt's für Möglichkeiten bei euch?
Schreibt uns, stellt euch vor, kurzen Lebenslauf und dann werden wir das natürlich bei uns verarbeiten, in die richtige Altersklasse einstufen und dann kann man bei uns über ein Probetraining oder gegebenenfalls haben wir die Spielerin schon auf dem Zettel, haben sie nur noch nicht angesprochen und und dann gibt's die Möglichkeit, vielleicht die nächste Bundesligaspielerin zu entdecken.
Sehr gut, dann drücken wir allen, die das hören, die Daumen, drücken euch die Daumen für eine sehr erfolgreiche Rückrunde. Mit hoffentlich auch vielen Fans natürlich bei den Heimspielen an der Hafenstraße und auswärts. Los geht's in der Liga wieder am 25. Januar in Hamburg beim HSV, auch ein direkter Konkurrent, also direkt ein wichtiges Spiel. Danach am 31. Januar das erste Heimspiel gegen Union Berlin. Und ja, uns bei Essen im Ohr gibt's weiterhin auch dieses Jahr immer dienstags zu hören mit einer neuen Folge. Alle anderen, auch die aus dem letzten Jahr und aus den vielen, vielen vergangenen Jahren, gibt's wie immer zum Nachhören auf radioessen.de und in jeder beliebigen Podcast-App. Also da könnt ihr euch wirklich aussuchen, wo ihr gerne Podcast hört. Ich würde mich auch sehr freuen, genauso wie das ganze Team, wenn ihr uns da bewertet und abonniert, um natürlich keine neue Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Wünsche habt oder auch mal neue Gäste vorschlagen wollt, dann könnt ihr euch per E-Mail unter podcast@radioessen.de an uns wenden. Und das war sie schon, die erste Folge Essen im Ohr Sport des neuen Jahres mit der neuen SGS-Trainerin Helen Jack und Co-Trainer und sportlicher Leiter des SGS-Förderturms Jonas Kaltenmeier. Euch gehört das letzte Wort.
Dann übernehme ich Emma. Ich glaube, du hast gesagt, Malochen für Essen in der Bundesliga.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.